Weltkriegen, die es gab, mit Millionen von Toten, war diese Sehnsucht ungeheuer groß, nie wieder Krieg auf dieser Erde. Aber leider ist das Illusion geblieben. Es hat es nie gegeben. Und alle Versuche, das hervorzubringen, haben nicht geklappt. Ja, wir können sagen, so Friede wenigstens im eigenen Land. Und ich habe ja eben gesagt, 74 Jahre lang haben wir schon Frieden in unserem Land. Aber ich frage mal ein bisschen tiefer. Wir haben zwar keinen Krieg, aber Frieden umfasst auch den Umgang miteinander. Zum Beispiel, wie gegnerische Parteien miteinander umgehen. Und ich meine durchaus nicht nur politische Parteien, aber die auch. Da ist immer von Kampf die Rede, von Wahlkampf und so weiter. Schon alleine das. Wie sieht es mit dem sozialen Frieden aus? Den kennen wir auch, ne? Der Frieden, ob reich, arm, ist da Frieden? Oder wie sieht es mit dem Frieden aus, wenn ein Fußballspiel zwischen Wolfsburg und Braunschweig stattfindet? Oder zwischen Hannover und Braunschweig? Da werden Polizeiaufgebote angekarrt, damit bloß nichts passiert. Ist das Frieden? Ich empfinde das nicht als Frieden, ehrlich. Ich würde auch wahrscheinlich nicht hingehen. Gut, wir kommen jetzt mal noch mal zu noch ein bisschen engeren Frieden. Ich bin ja vom Welt zum eigenen Land und jetzt komme ich zur eigenen Familie. Wir haben uns gerade bei uns jetzt, weil anlässlich des Geburtstags hatten wir Besuch und haben uns auch darüber unterhalten. Und uns ist bewusst geworden, Ingrid und mir, dass es in unserer Familie nur ganz, ganz wenige Ehepaare gibt, die noch nicht geschieden sind. Frieden in der eigenen Familie. Nee, noch nicht war jetzt nicht unbedingt prophetisch gemeint. Soll auch nicht so passieren. So, von der Familie zu dir selbst. Hast du Frieden? Seelenfrieden? Frieden in dir? Bist du zufrieden mit deinen Umständen? Hast du inneren Frieden? So, und dann gibt es noch einen Frieden, den Frieden mit Gott. Versöhnt? Bist du versöhnt mit dem Schöpfer? Bist du im Einklang mit seinem Willen? So, ihr merkt, wenn ich von Frieden rede, da muss ich definieren, welchen Frieden meine ich eigentlich? Und welcher Friede ist eigentlich hiermit gemeint? Suche den Frieden und jage ihm nach. So, bei fast jeder Jahreslosung ist das nur ein Teil eines bestimmten Verses. Und ich sage immer wieder, reißt, wenn ihr einen Bibelvers nehmt, reißt ihn nicht aus dem Zusammenhang oder zitiert nicht nur ein Stück. Und das ist bei der Jahreslosung eigentlich fast immer der Fall. Deswegen lohnt es sich immer, das Ganze drumherum zu lesen. Was steht da eigentlich noch? Was ist da eigentlich mit gemeint? Ne? Um zu verstehen, was soll das eigentlich aussagen? Das hört sich toll an, suche den Frieden. Ja, suchen wir den Frieden, den Weltfrieden? Oder welchen suchen wir denn jetzt eigentlich? Den Seelenfrieden oder den Frieden mit Gott? Nach welchem Frieden sollen wir denn eigentlich nachjagen? So, und da ist es wirklich gut, mal zu gucken, was steht da eigentlich. Und ich lese mal die ersten drei Verse, in denen die Jahreslosung vorkommt. Ja, Psalm 34, dort steht das, Verse 13 bis 15. Wer ist der Mann? Und ihr Frauen, ihr seid jetzt auch mit angesprochen, ich könnt jetzt auch Mensch lesen, aber in der Bibel steht nun mal Mann, aber ihr dürft das für euch durchaus mit bedenken. Wer ist der Mann, der Leben begehrt, der sich Tage wünscht, an denen er Gutes schaut? Das geht doch nicht nur Männern so. Ne? Also die Frauen dürfen durchaus sich da mit dran beteiligen. Behüte deine Zunge vor Bösem. Und deine Lippen, dass sie nicht betrügen. weiche vom Bösen und tue Gutes und suche den Frieden und jage ihm nach. Da ist sie. Suche den Frieden und jage ihm nach. Also in diesem Zusammenhang merken wir, dass das etwas mit uns macht und dass es im Grunde um den Umgang miteinander geht. Es geht hier nicht um Weltfrieden. Es geht nicht um Krieg, sondern es geht um den Umgang miteinander. Und der Umgang miteinander ist ganz entscheidend von unserer Haltung abhängig, von unserer Haltung dem anderen gegenüber. Wie gehe ich mit dem um? Wie behandle ich den? Wie reagiere ich auf den? Hast du heute schon gestritten? War noch nicht so viel Zeit heute, ne? Hast du in der letzten Woche gestritten? Wie ist es ausgegangen? Ich möchte euch mal zeigen, wie es ausgehen könnte. Zeigst du mal die Bilder? Machst du die mal groß, Alex? Damit ihr die auch seht. Ja, noch einen? Ich glaube, es kommt noch größer, oder? Sonst nimm mal den Zoom nochmal. Sonst wird das zwischen. So, da oben, also oben links, ich habe es auch noch durchnummeriert. Es ist tatsächlich eine Folge, die geht noch weiter. Streit kann immer und überall mal passieren. Man sitzt zusammen, gibt das eine Wort das andere und dann ist man im Streit. Und solange der noch so abgeht wie da oben, man sitzt noch am Tisch und redet noch miteinander, das ist alles noch in Ordnung. Es kommt drauf an, wie es dann weitergeht. Ob man das beilegen kann und sich einigen kann und einander stehen lassen kann. Man muss sich gar nicht mal unbedingt auf die Sache einigen, sondern man kann auch sagen, so, du hast die Meinung, ich habe die Meinung, aber darüber brauchen wir nicht streiten. Aber es kann dann auch noch weitergehen und ihr seht beim nächsten Bild, ich gehe tatsächlich so einen nach dem anderen durch, genau. Also mach nochmal einmal zurück, bitte. Ja, genau. Man zeigt schon mit dem Finger aufeinander und es kommen Vorwürfe. Kennt ihr sowas? Ich glaube, keiner von uns hat noch nie einen Streit erlebt, oder? Und sich gegenseitig Vorwürfe gemacht. Ihr seht im dritten Bild, da bleibt man nicht mehr ruhig sitzen, sondern dann fangen an tatsächlich nicht nur Worte, sondern man unterstützt die Worte mit Gesten und sogar mit Handlungen. Hier in diesem Fall, sie stehen auf den Stühlen. Und dann, da entsteht eine Verhärtung. Das heißt, ich höre nicht mehr auf den anderen, sondern ich fange an, den anderen als Gegner, als Feind zu sehen. Und da wird es kritisch. Bis zu dem Zeitpunkt, es ist immer noch möglich, den Streit beizulegen. Aber spätestens in dem Moment brauchst du Hilfe. Beim nächsten Bild geht es ohne Hilfe gar nicht mehr. Das kannst du uns jetzt mal zeigen, genau. Dann fangen an Unsachlichkeiten. Man ist nicht mehr sachlich, man ist nicht mehr auf der Ebene, wo man über die Sache redet, sondern da redet man übereinander. Du hast immer und du machst immer. Das ist unsachlich. Ich habe das auch schon oft genug gemacht. Ich weiß, wovon ich rede. Ja? Unsachlichkeiten. Und da, spätestens da brauchst du jemanden, der sagt, stopp. Hier, wir verlassen die Ebene des normalen Diskussion, des Streitens. Das kann auch tatsächlich mit allem drum und dran sein, aber wir verlassen die sachliche Ebene. Es geht nicht mehr um die Sache, sondern es geht hier jetzt nur noch um Gegeneinander. Man macht sich schlecht, das ist die nächste Eskalation. Man macht sich schlecht. Ja? Du hast das noch nie und du bist so blöd und ich brauche das gar nicht zu erzählen, das wisst ihr selber. Und ihr merkt, das geht immer weiter. Jetzt steht auch die andere Seite auf den Stühlen und man beschimpft sich, wer weiß wie. Die dritte, Drohung. Man macht sich nicht nur gegenseitig schlecht, man fängt, wenn du, dann. Ja? Man fängt an, sich zu drohen und ihr seht, die Köpfe werden rot, der Zorn geht, ja, total emotional, total emotional. Du hast längst die sachliche Ebene verlassen, es geht total, macht richtig was mit dir und der ganze Mensch ist damit dran. Ja? So, es geht weiter, es gehen noch drei Eskalationen. Man kann es kaum glauben, aber es gibt sie. irgendwann wird es handgreiflich. Habt ihr schon mal so was erlebt? Denkt an die Fußballspiele. Sachlich kann man darüber reden, ja, aber es wird so häufig handgreiflich. Und innerhalb kürzester Zeit bist du vom Streit da. Denk mal an solche Situationen, ne? Handgreiflich, das heißt, man fängt tatsächlich an, aufeinander loszugehen. Das kann auch mit Tellern, Tassen, sonst was passieren. Blinde Wut. Bei den Handgreiflichkeiten, da weiß man noch halbwegs, was man tut. Halbwegs, sage ich ganz bewusst. Die Emotionen gehen natürlich über, aber auch da kann man immer noch die Kurve kriegen. Aber da braucht es eigentlich schon jemanden, der dazwischen geht. Ja? So, bei blinder Wut, da haust du nur noch zu, ohne darüber zu überlegen, wen und wo das trifft. Du haust nur noch zu. Blinde Wut. Und zum Schluss, das ist so die schlimmste Stufe, da geht es darum, um jeden Preis den anderen zu vernichten. Auch auf Kosten, und wenn ihr das Bild mal genau anguckt, auch auf Kosten von dir selbst. Du hast nicht mehr im Auge, ob du dir selber dich damit kaputt machst oder nicht. Es geht um Vernichtung um jeden Preis. Hauptsache, der andere ist vernichtet. Und wenn ich dabei draufgehe, ist egal. Selbstmordattentäter machen letztendlich nichts anderes, obwohl das eine ganz andere Situation ist, keine Frage. Aber letztendlich geht es darum, vernichten den anderen zu vernichten. So, suche den Frieden. Das ist da längst vorbei, da suchst du nicht mehr den Frieden. Ja? Gut, du kannst die Bilder mal ausmalen. Ich hoffe nicht, dass das irgendwann mal so weit kommt. Ich habe diese Bilder mal mir runtergeladen, auch um Ehepaaren mal deutlich zu machen bei Ehegesprächen, wohin ein Streit führen kann, wenn man ihn nicht beendet. Und das gilt nicht nur bei Ehepaaren so, sondern es geht im Grunde bei jedem. Letztendlich, der Letzte, das ist Krieg. Das ist Krieg. Krieg heißt nicht unbedingt mit Panzern und Gewehren, sondern Krieg heißt aufeinander losgehen, um den anderen zu vernichten. Und das kann im ganz Kleinen sein. Und mir ist mal bewusst geworden, Krieg fängt nicht an, wenn zwei Präsidenten sagen, so wir erklären euch den Krieg, sondern Krieg fängt hier tief im Herzen an. Wie denke ich über den anderen? Denk mal an Drittes Reich oder diese ganze Zeit, so wie man einander genannt hat. Wie haben die Engländer die Deutschen genannt? Wie haben die Deutschen die Engländer benannt und die Amerikaner? Immer abfällige Bemerkungen und alle über einen Kamm geschert. Das waren die Deutschen. Die Deutschen haben Russland überfallen. Die Deutschen haben Frankreich besetzt und so weiter. Ne? So, da wurde ein so und so, das ist total unsachlich. Und das war ins Herz geprägt, aber nicht bei jedem. So, aber das geschieht auch im Kleinen, wie wir miteinander umgehen. So, Streit, habe ich eben schon mal gesagt, ist etwas Alltägliches. Und ich sage nicht, Streit ist an und für sich böse. Wir kommen in Streit, wir sind uns nicht immer einig. Wir sind auch nicht immer so gut drauf, dass wir jeden Streit vermeiden. Und manchmal ist es auch gut, einen Streit auszutragen, aber auch gut, ihn zu beenden, und zwar gut zu beenden. Man darf sich eine Streitkultur angewöhnen, wo man den anderen Wert achtet, auch wenn man anderer Meinung ist. Man darf über Dinge streiten, um zu einem gesunden und guten Ergebnis zu kommen und den anderen nicht fertig zu machen. Aber das ist alles unter Punkt 1. Das geht da nicht weiter. Und es geht nicht darum, unbedingt Recht zu haben, sondern um Dinge zu klären. Wenn man unterschiedlicher Meinung ist, ja, dann kann es mal sein, dass man in Streit gerät. So. Streit ist aber nichts unbedingt, was wir uns wünschen, was zu einem Leben beiträgt, was wir gerne haben. Oder? Geht irgendjemand? Ich meine, es gibt Streithälse, die keinem Streit aus dem Wege gehen. Aber ich glaube nicht, dass man sich wohl dabei fühlt, oder? Also ich diskutiere gerne, das ist was anderes. Ja, aber ich muss nicht unbedingt streiten. Streiten ist etwas, was mich belastet, was mir nicht gut tut. So. Und wenn ich daran erinnere, was David geschrieben hat. David hat diesen Psalm geschrieben. Und es ist interessant, in welchem Zusammenhang er den geschrieben hat. David war noch nicht König. Er war an den Königshof berufen. Er sollte dem amtierenden König dienen. Und das hat er auch getan. Aber er hat viele Lieder geschrieben. Deswegen, von David stammen die meisten Psalmen, die wir lesen. Das sind Lieder, die er geschrieben hat, die gesungen wurden damals. Und er hat Erlebnisse verarbeitet in diesen Liedern, die er gemacht hat. Und auch dieser Psalm stammt aus einem Erlebnis, das er gemacht hat. Und zwar wurde er von Saul verfolgt. David hatte bereits von Gott gehört, dass er König werden soll. Er war sogar schon zum König gesalbt worden von dem Propheten, der damals amtiert hat. Aber er hat diese Königswürde noch nicht offiziell empfangen. Das heißt, er war noch nicht König, er war noch nicht eingesetzt als König, weil es gab noch einen anderen König. Und David hat sich geschworen, er wollte diesen König nicht absetzen, sondern darauf warten, bis Gott ihn einsetzt. Aber dieser amtierende König, der Saul, hat das mitgekriegt. Er hat gemerkt, dass Gott den David segnet und dass er Erfolg hat. Und er war neidisch. Er fühlte, dass sein Thron in Gefahr war. Und was macht man, wenn sein Thron in Gefahr ist? Dann bringt man denjenigen um die Ecke, der einen bedroht. Und genau das hat er getan. Er hat jede Menge Mordanschläge auf David verübt. Und David sah keinen anderen Ausweg, als zu fliehen. Und genau in diesem Moment, also als er auf der Flucht war, hat er diesen Psalm geschrieben. Und jetzt überleg mal, in welcher Situation David war. Und zwar war er gerade in ein Land geflohen, wo er sich auch nicht unbedingt wohl fühlte, in ein Nachbarland. Ja, und die kannten ihn, beziehungsweise die redeten über ihn. Das ist doch der, der alle umliegenden Feinde besiegt. Der stammt doch aus Israel. Das ist doch der künftige König von Israel. Und David hat sich gefürchtet in dem Land, logisch. Und er hat zu einem Trick gegriffen, er hat sich wahnsinnig gestellt, schwachsinnig, dem lief die Spucke aus in dem Bart. Ja. Und alle haben gesagt, der, das ist nicht der. Der ist doch wahnsinnig, was sollen wir denn so einem, den jagen wir wieder weg. So in dieser Lage, also weg von zu Hause, weg von seiner Familie, weg aus seinem Beruf, in einem fremden Land, wo er sich bedroht fühlte. Und in dieser Lage, in dieser Seelensituation schreibt David diesen Psalm. Wer ist der Mann, der Leben begehrt? Er sehnte sich danach, ein Leben zu haben, was lebenswert war. Und in der Situation war er in dem Moment nicht. Im Grunde genommen, wenn man es genau sieht, David fürchtete, dass seine ganze Karriere, das, was Gott ihm versprochen hat, den Bach runtergeht, dass das nichts wird. Wo bleibe ich jetzt? Jetzt bin ich alleine. Selbst meine Frau ist nicht dabei, meine Familie. Ich bin alleine. Irgendwo. Geflohen, Flüchtling, was wird aus mir? Was soll aus meinem Leben werden? Ich sehne mich nach einem Leben, was lebenswert ist. Das ist das, was er hier ausdrückt. Ach, der sich Tage wünscht, an denen er Gutes schaut. Ich möchte, wenn ich mich umgucke, ich möchte das genießen. Ich möchte sehen, was auch das, was ich tue, das, ich möchte den Erfolg sehen meiner Bemühungen. Das ist das, was er hiermit ausdrückt. Das ist der Mann, der Leben begehrt und Tage, an denen er Gutes schaut. So, und was, und das war jetzt die Konsequenz, was muss ich tun, um das zu erleben? Um ein Leben zu haben, was sich lohnt, was lebenswert ist, wo ich Gutes gucke. Und dann fängt er an. Nichts Böses sagen. Er hätte jede Menge Böses sagen können. Er hätte allen Grund dazu gehabt, über Saul herzuziehen und sagen, was das für ein schlechter König ist. Und wie böse er ist. Und was er ihm angetan hätte. Er hätte über Saul herziehen können. Aber er sagt hier, wenn ich Leben begehre, wenn ich Leben haben will, Leben die Fülle, dann darf ich das nicht machen. kommen wir mal auf uns. Wie gehen wir mit Leuten um, die nicht gut mit uns umgehen? David sagt doch die Wahrheit über Saul, wenn er sagt, der ist ein Mörder. Der will mir ans Leder. Der ist böse. Oder? Er lügt doch nicht. Nee, das stimmt, er lügt nicht. Aber er sagt etwas Böses über jemanden und belastet sein Herz damit. Wisst ihr, wenn du etwas Böses über jemanden sagst, das auch noch weitergibst, dann geschieht was in deinem Herzen. Dann fängt der Streit an. Weißt du, dass da der Streit anfängt? Nicht erst in dem Moment, wenn er Saul gegenübertritt. Der Streit fängt in dem Moment an, welche Haltung ich dem anderen gegenüber habe. Und wenn ich über ihn böse rede, dann ist etwas Böses in meinem Herzen dem gegenüber. Und das ist die Keimzelle für Streit. Wenn ihr euch jetzt nochmal daran erinnert, was Jesus eben vor der Predigt gesagt hat. Er will uns hineinleuchten, durch uns hindurchleuchten. Und er hat uns zu Diamanten gemacht. Wenn da was Böses in uns drin ist, dann leuchtet das nicht. Wenn er uns rein gemacht hat und dieses Böse, wenn wir sagen, wir wollen dieses Böse nicht, dann kann das Licht auch hindurchscheinen und in diese Welt scheinen. Dann sind wir Friedensstifter. Dann sind wir diejenigen, die Frieden bringen. Wir fördern nicht die Auseinandersetzung, sondern wir beenden sie, weil wir uns selbst begrenzen und nichts Böses über den anderen sagen. Und das ist, glaube ich, nicht so ganz einfach. Geh noch weiter. Nichts Falsches über den anderen erzählen. Das Böse war ja noch die Wahrheit. Aber wie leicht kommen wir dazu, uns hineinzusteigern und nicht nur das zu erzählen, was der eine wirklich Böses gemacht hat, sondern um das Ganze zu verstärken, das Ganze auch noch ein bisschen auszuschmücken. So nennt man das ja. Das hört sich ja gar nicht so schlimm aus. Aber man erzählt noch das eine oder andere Schlimmere dazu und man fängt an, den anderen zu verleumden. Das kommt dabei letztendlich raus. Wenn ich das Böse noch ein bisschen ausschmücke, noch ein bisschen doller mache, ist ja nicht viel, aber ein bisschen, dann verleumde ich den anderen. Das ist das, was er mit dem anderen meint, dass ich meine Lippen bewahren soll, dass sie nichts Falsches über den anderen sagen. So, und wenn das geschieht, dann hat der Keim der Wut schon Wurzeln in unseren Herzen geschlagen. Dann ist es nicht mehr nur das Böse über den anderen reden, sondern dann fängt es an, eine Eigendynamik zu kriegen und wir fangen an, den anderen tatsächlich schlecht zu machen. Da geht es dann in dieser Eskalationsstufe weiter. Dann werde ich nicht mehr sachlich, dann bleibe ich nicht mehr auf der sachlichen Ebene, sondern dann fange ich an, dem anderen schlecht zu machen. Und da sagt David, wenn ich das tue, dann werde ich kein gutes Leben haben. Dann werde ich nichts Gutes in meinem Leben sehen. Nach dem Reden kommt das Handeln. Und auch das spricht er an. Wir sollen Gutes tun und nicht böse handeln. Oder? So, es bleibt doch nicht dabei, wenn ich solch eine Haltung in meinem Herzen habe, dann bleibt das nicht dabei, nur zu reden. Dann werde ich irgendwann handeln. Dann werde ich eine Koalition bilden. Dann suche ich mir noch ein paar Leute, die genauso denken wie ich. Das ist schon Handeln. Ne, Alex? Stimmt doch, ne? Der Heinrich, der ist so blöd, ne? Naja, den nehme ich nicht. Der stimmt mir nicht zu. Dann nehme ich lieber irgendjemand anders. Ach hier, ja, genau, den. Da war ich. Ich sage jetzt lieber keinen Namen, nicht, dass er, naja, noch. Versteht ihr? Das ist schon Handeln. Ich bilde eine Koalition und irgendwann fange ich an, auch Schritte zu unternehmen, um den anderen schlecht zu machen, fertig zu machen und sowas. Also in Davids Fall wäre das zum Beispiel, er sucht sich eine Mannschaft und fängt an, Krieg zu führen gegen Saul. Den Thron einzunehmen mit Gewalt, das wäre Handeln in dem Fall. Ja? So, und dann kommt er zu der Schlussfolgerung, also erst zählt er ja auf, was man nicht machen soll. Und dann kommt er zu der Schlussfolgerung, was er tun soll. Das ist immer viel besser, wenn man sagt, was man tun soll, als das, was man nicht tun soll. Ja? Suche den Frieden und jage ihm nach. Suche den Frieden, das heißt, ich verzichte auf alles, was den Frieden stört, was den Frieden in irgendeiner Weise beeinträchtigen könnte. Suche den Frieden und jage ihm nach. Und was das Wort, was hier Frieden meint, heißt übrigens nicht Shalom. Ich weiß, Shalom heißt auch Frieden. Es gibt aber mehrere Worte für Frieden. Shalom ist tatsächlich kein Krieg, aber nicht nur das. Shalom hat noch viel mehr, sondern auch Wohlergehen eines Landes. Wohlergehen ist also nicht nur kein Krieg. Aber hier dieses Wort meint einen Zustand ohne Streit. Ja? Die Abwesenheit von Streit, das meint dieses Wort. Das ist typisch hebräisch, griechisch, da sagt man nicht nur einfach Frieden, sondern hier ist kein Streit. Hier hat der Streit keinen Platz. Das ist hier mit diesem Wort Frieden gemeint. Also ich soll danach streben, dass kein Streit möglich ist, dass gar kein Streit erst hervorkommt oder ich den Streit nicht in irgendeiner Weise entfache, sondern eher genau das Gegenteil, den Streit beseitigen, ja, dass kein Streit da ist. Tu alles dafür von deiner Seite, keinen Streit anzufangen oder ihn schlimmer zu machen. Und das lesen wir nicht nur im Psalm 34. Römer 12, Vers 18. Ist es möglich, so viel an dir liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Wir können nicht immer verhindern, dass jemand mit uns Streit anfängt. Deswegen steht hier, so viel an dir liegt. Und ich kann dafür sorgen, dass kein Streit anfängt. Also wenn jemand tatsächlich mir etwas sagt, wo ich mich herausgefordert fühle oder mich bedrängt fühle, angegriffen fühle oder sonst irgendwas, so, dann kommt es darauf an, wie ich darauf reagiere. Der erste Schritt von dem anderen war so, er versucht jetzt einen Streit, manchmal ist es ja gar nicht so, aber manchmal ist es tatsächlich so, der versucht einen Streit zu provozieren. Lasse ich mich darauf ein oder nicht? Und wir sind aufgefordert, uns nicht darauf einzulassen, sondern den Frieden zu suchen. Wir sollen Friedensstifter sein, wir sollen den Frieden hervorbringen. Das steht übrigens in Matthäus 5, Vers 9, hat Jesus gesagt in der Bergpredigt, wie glücklich sind die, von denen Frieden ausgeht. Sie werden Kinder Gottes genannt. Hier nochmal der Hinweis auf das, was Jesus zu Anfang gesagt hat, durch dieses Bild. Was soll durch uns in diese Welt ausgehen? Sein Wesen, die Facetten seiner Persönlichkeit sollen durch uns weitergetragen werden in diese Welt. Er soll durch uns hindurchleuchten. Aber dazu muss unser Herz bereitet sein. Wir können uns nicht selber dazu zwingen, sondern unser Herz muss bereitet sein. Dazu brauchen wir seine Gnade, seine Vergebung, aber auch eine Haltung, Herr, ich möchte das. Das wird nicht von alleine geschehen, sondern ich muss mich entscheiden, Frieden zu halten. Und wenn ich es nicht schaffe, dann bitte ich um Vergebung. Das ist notwendig. Dem Frieden nachjagen. Renn los, nachjagen. Da läuft er, lauf hinterher. Nimm die Beine in die Hand. Jagen, das meint das. Mit aller Kraft, mit allem Einsatz dahinterher. Lauf hinterher, du schaffst das, krieg ihn. Der läuft dir weg. Und Frieden läuft so leicht weg, wenn wir nicht, wir müssen etwas tun. Es geschieht nicht von alleine, wir müssen etwas tun. Wir müssen hinterher jagen, damit wir den Frieden kriegen. So, und wenn in unserem Herzen Wut und Groll ist, wenn wir Böses übereinander denken, über den anderen denken, dann wollen wir dem Frieden nicht nachjagen. Versteht ihr? Dann ist etwas in uns, was uns blockiert, was uns total bremst. Wenn ich wütend bin auf Alex, bin ich nicht. Aber wenn ich wütend bin auf Alex, ja, dann werde ich nicht dafür sorgen, wenn er dann Streit anfängt, dann werde ich die Gelegenheit am Schopfe packen und nicht Frieden machen, sondern Streit, weil ich wütend bin und weil ich jetzt die Gelegenheit habe. Aber wenn meine Haltung ist, nein, ich will Frieden, dann werde ich auf die Provokation ganz anders reagieren. Entweder werde ich sagen, so Alex, darüber reden wir mal in Ruhe, wenn du dich wieder abgerichtet hast. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Aber dann nicht vergessen, tatsächlich das zu tun, sonst wird der Streit nicht belegt, sonst wächst er in ihm. Sonst fängt er an, in ihm aufzuwachsen. Das wäre nicht gut. Aber es kann auch sein, dass ich mit anderen Worten ihn einfach den Wind aus den Segeln nehme, wenn er mir zum Beispiel was vorwirft. Wieso hast du? Dann kann ich drüber nachdenken, so, du, es tut mir leid, dass ich das gemacht habe. Erklär mir mal, wie das bei dir angekommen ist. Dann gehe ich den Weg des Friedens. Dann gehe ich nicht gleich dagegen an. Ich hab doch gar nicht. Wie kannst du sowas behaupten? Dann fange ich den Streit an. So, es kommt auf unsere Haltung an. Und sobald ich merke, da ist eine Wut, ein Groll, irgendetwas Negatives in mir, jemandem anders gegenüber. Und ich werde das nicht los. Dann haben wir einen Herrn, der uns das abnehmen will und abnehmen kann. Wir brauchen Reinigung, damit das Licht ungefiltert hindurch kann. Erhalte den Frieden. Frieden halten, wenn wir angegriffen werden, entspricht nicht unserer Natur. Oder vielleicht sollte ich besser sagen, nicht meiner Natur. Ich kann ja nicht von dir reden. Wenn ich angegriffen werde, dann wehre ich mich. Das ist in mir drin. Es kostet mich ungeheure Anstrengung, das nicht zu tun. Bin ich ganz ehrlich. Eins der schwerst zu haltenden Gebote ist, liebe deine Feinde. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gesagt, Jesus, das kannst du nicht ehrlich meinen. Das kann ich nicht. Schaffe ich nicht. Meinen Feind zu lieben? Ne. Ja. Was bleibt uns denn übrig? Jesus hat doch gesagt, wir sollen das tun. Für mich war deutlich, wenn Jesus sagt, wir sollen das tun, dann muss es auch irgendeine Möglichkeit geben, das zu tun. So, wir könnten jetzt argumentieren, wir haben eben von David gelesen. Ja, David, du kannst ja schlau reden in deinen Liedern. Ja, hat er ja auch gemacht. Und du hast es ja selber nicht geschafft. Du bist gegen deine Feinde immer losgegangen und hast sie besiegt. Hast du doch gar nicht gemacht. Du hast doch gar keinen Frieden gehalten. David hat ganz viel Blut vergossen. Er hat sogar einen seiner, ja, Nebenbuhler kann man gar nicht sagen. Als er sich die Frau eines anderen gegriffen hat, hat er ihn sogar umbringen lassen. Also David kann man wirklich nicht sagen, dass er Frieden gehalten hat. Ist das für uns ein Argument, das genauso zu machen? Ganz bestimmt nicht. Spätestens dann, wenn wir bei Jesus landen und ihn als Vorbild nehmen, da kommen wir an unsere Grenze. Dann können wir nicht mehr argumentieren, du hast ja schlau geredet, aber es nicht getan. Also können wir uns an Jesus halten als Vorbild und sagen, so Jesus, wenn du das kannst, wenn du das tust, dann muss es einen Weg geben, das zu tun. Dann muss es eine Möglichkeit geben, tatsächlich die Feinde lieben zu können. Streit nicht zu suchen, sondern Streit aufzulösen, dem Frieden nachzujagen. Jesus hatte etwas, was David in der Fülle nicht hatte. Da gab es einen riesen Unterschied. Jesus hatte göttliche Liebe. Keine menschliche Liebe. Ja, die hatte David auch. Auch Bruderliebe hatte David. Und in gewissen Dosen auch göttliche Liebe. In gewissen Zeiten und in gewissen Dosen. Jesus ist Gottes Sohn. Seine Persönlichkeit ist Liebe. Er kann gar nicht anders als zu lieben. Und das macht den Unterschied. Und er hat nie Sünde begangen. Er hat ihn nie irgendetwas dahin gezogen, doch gezogen schon, aber er konnte immer dem widerstehen, weil seine Natur Liebe ist. Und wenn er in uns hineinkommt, wenn wir uns unser Leben ihm geben und ihn einladen, in unser Leben zu kommen, dann empfangen wir göttliche Liebe und auch die Fähigkeit, sie zu leben. Wir können es nicht aus eigener Kraft, wir brauchen Hilfe dazu. Es geht nicht anders. Ich will euch aus meinem Leben eine Geschichte erzählen, die habe ich mit Sicherheit schon mal erzählt. Also ich erzähle sie trotzdem gerne immer wieder, weil für mich war sie so eindrücklich, gerade lieben zu können oder nicht. Ich war Jugendleiter in einer anderen Gemeinde. Ich hatte schon einige Gemeinden vor dieser, aber nicht als Pastor, ebenso als Jugendleiter. Da war ich auch noch Jugendlicher. Und die Jugend hatte den Auftrag, Silvester vorzubereiten und zu schmücken. Wir hatten da eine Teestube, eine große, und die sollen wir schmücken, sollen alles vorbereiten, dass die Gemeinde dann Silvester feiern kann. Und wir haben uns viel Gedanken gemacht und alle waren ganz begeistert und hatten Ideen und die haben wir zusammengetragen und dann haben wir angefangen zu schmücken. Wir haben Girlanden aufgehängt und überall richtig schön gemacht, die Tische schön gemacht, Getränke gekauft, auch Sekt gekauft, ne, neben allen anderen Sachen, so dass wir richtig schön als Gemeinde Silvester feiern können. Wir waren noch mitten dabei, so in den letzten Vorbereitungen, spät Nachmittag war es und die Jugend war so richtig mit Begeisterung dabei, die hat sich so richtig gefreut darauf, mit der ganzen Gemeinde Silvester feiern zu können. Und dann kommt ein älterer Bruder in die Teestube, kommt da rein, steht ganz erstarrt da. Was ist das denn? Das ist ja wie in der Kneipe hier. Und wir waren total geschockt. Da haben wir, mit sowas haben wir überhaupt nicht gerechnet. Was jetzt? Der total wütend stürmt wieder raus, ich hinterher. Er läuft zum Pastor und beschwert sich erstmal beim Pastor. Das ist ja wie in der Welt. Wir wollen Gemeinde sein, wir wollen heilig sein und hier die Jugend, die macht das. Oh, und dann gehst du so. Und na, logisch. Ne? Ich habe eben gerade gesagt, das ist so Provokation für Streit, oder? Und ich war so richtig auf Streit gebürstet. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe auch gestritten. Die haben also tatsächlich, das war eine richtige Auseinandersetzung. Das war, ja, mindestens Eskalationsstufe 2. So, mein Pastor war recht weise und der Herr, wir haben dann einen Kompromiss gefunden. Ich war nicht glücklich darüber, aber okay, wir konnten den älteren Bruder beruhigen und wir konnten dann auch zusammen Silvester feiern. War, also ganz ehrlich, für mich war es so ein kein so freies, fröhliches, wie es vorher gewesen ist, sondern irgendwo bedrückter. Ne? Also das lag so richtig mir irgendwo auf der Seele. Nicht nur um meinetwillen, sondern auch um der ganzen Jugend willen. Weil denen ist die Begeisterung geraubt worden. So, und das fand ich so schlimm. Und ich war, ehrlich gesagt, ich war stinksauer. Ja, wir haben Silvester gefeiert, aber die nächsten Wochen, wenn wir Gottesdienst gefeiert haben, ich bin diesem alten Bruder immer aus dem Weg gegangen. Wenn der kam, ich habe ihn nicht begrüßt. Ich habe mich irgendwo verkrümelt. Nein, ich wollte den nicht angucken, wollte ihm nicht guten Tag sagen. Ja, nach ein paar Wochen kommt so ein inneres Reden von Jesus. Weißt du, dass ich den lieb habe? Ja, darfst du ja gerne, aber ich muss das ja nicht. Weißt du, dass ich den genauso lieb habe, wie ich dich lieb habe? Och Jesus, fang doch nicht damit an. Ich wusste ja, worauf er hinaus wollte, aber ich wollte nicht. Aber er hat natürlich nicht locker gelassen. Ich kenne ja meinen Herrn. Der wollte mein Herz reinigen. Also nicht, dass ich danach gesucht hätte, ne? Wirklich nicht. Er wollte. Und er war hartnäckig. Und er ist dran geblieben. Bis er mich dann irgendwann so weit hatte, dass ich sage, Jesus, ja, ich verstehe, dass du das willst, dass ich den liebe. Aber ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Wenn du mir nicht hilfst, ich krieg's nicht hin. Und dann habe ich, letzten Endes habe ich gesagt, so Jesus, dann hilf mir. Und ab dem Moment hat sich was verändert. Ich bin dem nicht um den Hals gefallen, ganz ehrlich nicht. Aber es hat sich was in meiner Haltung ihm gegenüber geändert. Ich konnte ihn begrüßen, ohne stinksauer zu sein. Ohne irgendwie Groll im Herzen. Das fing langsam an, das wurde immer mehr. die Liebe wuchs, weil ich bereit war, diese Liebe anzunehmen und darauf zu reagieren. Ich bin dann auf ihn zu, habe ihn begrüßt. Und mit der Zeit habe ich ein anderes Bild. Ich war nicht immer einverstanden mit dem, was er getan, gesagt, von sich gegeben hat. Aber ich habe ihn als Person lieben und schätzen gelernt. Auch wenn ich nicht immer seiner Meinung war. Und das macht es aus. Und das war für mich so eindrücklich. Es ist möglich, wenn ich sage, Jesus, hilf mir. Ich brauche deine Hilfe, dass dann etwas geschieht in mir. Dass mein Herz rein wird, dass dieser Groll, diese Wut rauskommt und ich es tatsächlich schaffe zu lieben. Weil von mir aus geht es nicht. Ich brauche göttliche Liebe, um das zu tun. Und die hat er mir gegeben. Und ich war total dankbar dafür. Ich komme auf David zurück. Es geht nämlich noch weiter in dem Psalm. Psalm 34, 16 bis 19. Die Augen des Herrn achten auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Ich kann ja nun nicht von mir behaupten, dass ich sehr gerecht war damals, ne? Mit meinem Groll gegen den lieben Bruder. Aber der Herr hat mein Herz gesehen, aufrichtig, dass ich auf ihn höre, dass ich eigentlich von meinem Wesen her das wollte, auch wenn ich nicht dazu in der Lage war, aber ich wollte. Und das meint das, aufrichtig zu sein, ehrlich zu sein und auch wenn der Herr was sagt und mich ermahnt, darauf zu hören und ich sage, nee, komm, bleib mir weg damit, ich will das nicht. So habe ich ja zu Anfang reagiert, aber ich habe Jesus ja trotzdem lieb, ich habe ja trotzdem gehört. So, und das sieht er. Und deswegen hat er einen Weg gefunden, zu mir zu kommen. Er hat letztendlich auf meinen Schrei, inneren Schrei gehört. So, das Angesicht des Herrn steht gegen die, welche Böses tun, um ihr Andenken von der Erde zu vertilgen. Das gehört auch mit zum Wesen Gottes. Das Wesen, das Böse zu vertilgen. Das Böse aus unseren Herzen zu vertilgen. Aber wenn jemand sich festgemacht hat, nur Böses zu tun und sich davon nicht abwendet, dann wird er das Böse mit der Person auch vertilgen. Das ist das, was hier steht. Und das finden wir durch die ganze Bibel hindurch, bis zum Ende. Wenn Gott Ende macht hier auf dieser Erde, dann wird er das Böse vertilgen. Ja? Wenn du vorher zu ihm kommst und das Böse bei ihm ablässt, dann wird er das Böse vertilgen, ohne dich zu vertilgen, weil er will dich retten. Aber wenn du es nicht loswerden willst, dann wird er das Böse mit dir zusammen vertilgen. Aber das ist nicht sein Ziel. Wenn jene rufen, so hört der Herr und rettet sie aus aller Bedrängnis. So, stellt euch nur mal vor, in welcher Situation David war. Er hat sich festgemacht, ich will Frieden suchen, ich will dem Frieden nachjagen. Und dann sagt er hier so, wenn jene rufen, so hört der Herr. Das heißt, wenn jene zu mir rufen, dann hört der Herr und dann reagiert er darauf und wird sie erretten. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und er hilft denen, die zerschlagenen Geist haben. Das heißt, ich muss mir bewusst sein, dass ich Hilfe brauche. Wenn ich meine, es selber tun zu können, dann werde ich es nicht schaffen. Ich muss mir bewusst sein, dass ich Hilfe brauche. Und manchmal macht der Herr mir das bewusst, dass ich Hilfe brauche. So wie in dem Fall, den ich gerade geschildert habe. Dann ist mir das nicht bewusst. Aber wenn der Herr mich dann anspricht und auf die Spannung aufmerksam macht, so wie ich lebe und so wie ich leben sollte, dass da ein Unterschied besteht, ja, dann merke ich, ich schaffe es nicht allein, ich brauche dich. So, aber wenn ich mir nicht eingestehe, dass ich ihn brauche, dann kann er mir nicht helfen. So, das ist das, was hier steht. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. Die wissen, sie schaffen es nicht von alleine, sondern die Hilfe brauchen und die um Hilfe bitten. Denen ist er nahe. Die macht er zu Diamanten. Und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Zerschlagen heißt nicht kaputt, sondern die sich bewusst sind, ich brauche seinen Geist, nicht mein Geist reicht. Jesus ist der Friedefürst. Wir sagen das so leicht. Aber vielleicht in diesem Zusammenhang, was wir heute gehört haben, merkt ihr, welche Bedeutung das hat. Und er ist nicht gekommen, Frieden auf der Erde zu machen. Steht auch in der Bibel übrigens. Aber er will Frieden in deinem Herzen machen. Da fängt der Friede, der eigentliche Friede an. Und wenn jeder darauf reagiert, diesen Frieden im Herzen zu haben, diesen Frieden mit Gott zu haben, dann hätten wir auch den Weltfrieden, wenn jeder darauf reagieren würde. Leider passiert das nicht. Aber wir arbeiten daran, dass so viele Menschen wie möglich diesen Frieden mit Gott machen, weil das ist das Beste. Dann hast du ein Leben, was sich wirklich lohnt, diesen Frieden im Herzen. So, ich lade dich ein, heute Morgen den Frieden mit Gott zu machen. Das ist das Allererste. Ich kann diesen Frieden von Gott nicht empfangen, wenn ich nicht Frieden mit Gott habe. Das ist das Erste. Frieden mit Gott zu haben, heißt die Verbindung zu Gott zu haben, damit ich auch empfangen kann, was er gibt. Damit der Scheinwerfer auch auf mich draufstrahlen kann. Und ich das Licht empfange und dann ausstrahlen kann. Egal in welchem Zustand ich bin, der Herr schleift noch immer weiter. Er ist noch nicht fertig mit uns. Aber auch wenn er noch nicht fertig ist, scheint das Licht schon durch und strahlt und macht den Himmel bunt. Ich fand das so schön, wie Heinrich das sagt, der macht den Himmel bunt. Ich glaube, wenn wir das Bild gesehen hätten, so wie Heinrich, dann wären wir begeistert. Den Himmel bunt von all dem, was der Herr durch uns hindurchstrahlen lässt. Das wünsche ich mir. Ich lade dich ein, Frieden mit Gott zu machen, wenn du das noch nicht gemacht hast. Aber als Zweites zu merken, wenn da noch irgendwas ist, was den Frieden stört, das bei Jesus abzulegen, loszuwerden, dass er das beseitigen kann und dass es durchstrahlen kann, dass du rein wirst. Wir singen noch ein Lied und dann darfst du reagieren, dann darfst du nach vorne kommen und ich würde dich wirklich tatsächlich, wenn du Frieden mit Gott machen willst, ich lade dich ein, nach vorne zu kommen und das ganz bewusst öffentlich zu machen. Und auch wenn du Gebet brauchst, wenn du sagst, so, ich möchte gerne das bekennen und bei Jesus loswerden, auch dann darfst du nach vorne kommen. Wir haben hier gleich ein paar Beter stehen. Alex wird dann zwischendurch noch den Gottesdienst abschließen. Wir machen das so, dass diejenigen, die lieber Kaffee trinken oder die nichts zu bringen haben, die dürfen dann Kaffee trinken und dass die anderen dann in Ruhe nach vorne kommen können. Amen.